Der Podcast.
Lieber Sebastian, wir haben eine ungerade Folge und was bedeutet das?
Ja, stimmt. Du hast völlig recht. Ich habe es eben noch Folge 88 gelesen, das war ja letzte Woche. Darum wollte ich dich eigentlich gerade so begrüßen. Liebe Hörenden, ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 89 von Look und Hengstmann, dem sympathischen Podcast über Politik mit zum Augenzwinkern und vor allem mit aus von unten dabei. Tilman Lucke in Berlin. Hi Tilman.
Ja, hallo Sebastian. Und ich begrüße Sebastian Hengstmann aus Magdeburg, der immer auch gern sich meldet, aber manchmal ein bisschen zu spät. Aber das macht nichts.
So, dafür sind wir heute aber zu früh. Also ich denke mal, die Folge wird heute etwas überpünktlich ausgestrahlt, wenn ich es noch schaffe, sie heute zu schneiden. Aufnahmetag ist auf jeden Fall Mittwoch. Ich sage das bei dem so aktuellen politischen Podcast immer gerne dazu, wann wir direkt aufnehmen. Nicht, dass Olaf Scholz morgen früh zurücktritt oder Christian Lindner. Aber, ja, aber man soll ja also, nicht träumen.
Ich glaube, Olaf Scholz tritt zurück. Diese Schlagzeile wird es nie geben. Weil
Glaube ich auch nicht. Wir können ja mal, vielleicht schaffen wir es, war so eine Idee vom Tilman, ich teaser das jetzt hier mal an, auch vor allem um mich selber unter Druck zu setzen, dass wir vielleicht noch, bevor die Europawahl ist am 9. Juni, dass wir vielleicht vorher nochmal drüber reden, weil nach der Europawahl werden wir ganz andere Dinge zu besprechen haben. Ich bin nämlich in einem Wahllokal, hoffe ich, dass ich Vorstand im Wahllokal bin, ich bin im Vorstand, aber nicht der, wie heißt
Vorsteher.
Der Obermotz? Vorsteher, so bin ich nicht. Vorsteherin haben wir. Und da haben wir auch Unterlagen vom Rathaus gekriegt. Ich habe die aber noch nicht zurückgeschickt. Weil wir uns mehr oder weniger freiwillig gemeldet haben, weil die hier keinen finden.
Ja.
Und dann meinte jetzt die eine vom Rathaus, wenn sie die nicht zurückschicken, dann muss ich wen anders suchen. Dachte ich so, okay, toi, toi, toi.
Ja, das muss ja immer alles so seine ganz korrekte Richtigkeit haben.
Ich weiß. Darum können auch Beamte nicht mit Fachkräftemangel umgehen. Das ist ein bisschen schwierig im Moment. Ja, egal. Also vielleicht reden wir über die Europawahl. Worüber ich jetzt gerne reden würde, wäre der Parteitag der CDU. Aber bevor wir dazu kommen, hat der Tilman zwei Sachen. Also Punkt 1 zur Korrektur und Punkt 2. Und da guckt mal bitte in unsere Shownotes.
Also eigentlich Punkt 1, wenn du jetzt so anfängst.
Ja, eigentlich ist Punkt 1, aber vor Punkt 1 kommt noch was.
Wie früher im Disney Club, wo es immer hieß, und heute mit Captain Baloo und DuckTales und so weiter. Und es wird immer noch alles so angerissen, aber bis es dann losgeht, können die Leute vorspulen. Aber jetzt geht's richtig los und zwar mit dem Bild, was ich dir geschickt habe.
Genau, guck bitte in unsere Shownotes. Ich stelle das jetzt auch während der Folge live. So bin ich rein, damit ich es nicht vergesse, dann in die Folge zu stellen. Genau.
Also ich war in Cherbourg in Frankreich, also in der Normandie. Eine tolle Stadt, schön gemütlich, also auch wenig Touristen, was ja immer für eine Stadt spricht, wenn man Menschen hasst, wie ich. Also wie gesagt, tolles Urlaubsziel, auch
und,
die Gegend.
Und auch wenig Einwohner?
Ach, Frankreich hat insgesamt wenig Einwohner. Also man sieht es, wenn man durchfährt über Land oder so, da ist nichts. Und Platz für die ganzen Kriegerdenkmäler ist ja, oder Soldatenfriedhöfe. Und apropos Kriegerdenkmal, also wir Deutsche, wir sind ja langweilig. Wir haben nur so, in jedem Dorf steht halt Erster und Zweiter Weltkrieg. Ja, das kann ja jeder. Aber die Franzosen können ja noch viel mehr. Und die haben in Cherbourg, mitten in einem Park, ist ein Kriegerdenkmal für, ich lese das mal vor, Mémoire de nos camarades morts pour la France, also für die toten Kameraden, die für Frankreich gestorben sind, in den Kriegen von Algerien, Marokko und Tunesien 1952 bis 1962. Und ich finde, Kolonialismus kann man ja durchaus auch kritisieren, aber das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf diesem Bild ist ja nicht der Krieg selber, sondern
die Schriftart. Das ist Comic Sans. Wenn ihr euch die Schriftart mal anguckt, das ist im Prinzip, kann man sagen, für jeden, der irgendwas Witziges machen will, der nimmt Comic Sans. Ich mache für unser Weihnachtsprogramm, wir haben im Hengstmanns haben wir so ein Weihnachtsprogramm, was wir immer an den Adventssonntagen, da machen alle mit, also unsere Techniker, unsere Frauen, unsere Kinder jetzt schon und so, wir singen Weihnachtslieder zusammen und lesen lustige Weihnachtsgeschichten vor und alles so Kram und ich gebe immer Mitsingzettel aus, so wie in der Kirche. Ja? Und diese Mitsingzettel ist, da steht dann auch drauf, Hengstmanns Mitsingzettel in Comic Sans. Den Gag versteht zwar keiner, aber ich habe sämtliche Weihnachtslieder, es sind drei immer, die im Publikum zusammen singen, sämtliche Weihnachtslieder, die wir da haben, habe ich auf Comic Sans. Und Comic Sans, wenn ihr irgendwo Comic Sans seht, das ist die peinlichste Schriftart, die man überhaupt nehmen kann. Die war mal cool für 2 Minuten, dann hat sie aber jeder genommen und aufgrund dieses Inflationierungseffektes ist sie jetzt einfach nur sowas von uncool. Darum gehe ich davon aus, dass diese Ehrentafel nicht älter als 10 Jahre ist, definitiv nicht. Und dass, ich weiß nicht, wer auf die Idee, oder dass es ironisch meint.
Das höchstwahrscheinlich nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Also Comic Sans gibt es ja seit ziemlich genau 30 Jahren, also Happy Birthday. Der Todestag wird leider nie sein.
Genau.
Das wurde für Windows 95, wer sich daran erinnert, das war die erste Version von Windows, die so ein bisschen, also vorher gab es Windows 3.1.1 oder wie das hieß, und Windows 95
die erste Version von Windows, die ein eigenes Betriebssystem war.
Ah ja, genau.
Vorher Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 3.0 und so, das waren nur Applikationen, die unter DOS liefen.
Ach, richtig.
Und da, ja, und Windows 95 war das erste eigene Betriebssystem von Windows quasi.
Und da gab es ja eben dieses Schreibprogramm, hieß noch WordPad.
Write.
Nee, Write war bei Windows 3.1, glaube ich.
Ah ja, okay. Ich glaube bei Windows 95, okay. Ja, ist ja auch egal.
Genau, aber die waren kompatibel, also es gab einfach nichts, also nur Text und konnte, also fett kursiv, und ich glaube, weiß gar nicht mal, ob es unterstrichen schon gab.
Ja, gab's. Also ich habe meinen allerersten Rechner, den ich, da war Tillmann fast noch tot, da habe ich den bekommen, und das war ein DOS, der lief DOS 5.0 als Betriebssystem noch drauf, war ein DX33, also 33 Megahertz, nur mal zum Vergleich. Mhm. Unsere Handys laufen im Giga- bis Terahertz-Bereich, bloß mal so, also von der Geschwindigkeit.
Ja.
Und da hatte ich schon, nee, Quatsch, auf dem 386, ja doch, der hatte schon, also die Voraussetzung für Windows war ja, dass du eine Farbkarte drin hattest,
ja,
weil die einen anderen Bildschirme waren ja nur monochrom, also hatten schwarz und eine andere Farbe, meistens weiß, manchmal orange. Und da hatte ich Windows drauf. Und da hatte ich auch schon Write drauf. Und du konntest bei Write fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, hochgestellt, tiefgestellt.
Ach.
Und irgendwas noch.
Schattiert?
Naja, ich war...
Nee, schattiert gab es bestimmt noch nicht.
Nein, das gab es noch nicht. Aber ich war 14 oder so, und ich habe natürlich alles ausprobiert.
Ja, so ist
alles.
Das. Ich hatte auch eine Klassenzeitung damals, und da bin ich unter 12 Schriftarten pro Seite nicht rausgekommen. Also
ja, selbstverständlich.
Immer schön alles schön durchmischen.
Genau.
Und ja, so kam das eben, dass das... Und damals... Also wenn man dann Windows 95 hatte und das entweder WordPad oder Write oder später dann Word und installiert, waren halt ungefähr, sagen wir mal, 15 Schriftarten. Also Arial und Times als so langweilige Standardschriftarten. Dann Kurier gab es noch, also so, genau, Schreibmaschinen ähnlich.
Dann gab es halt die Helvetica, die Tahoma und so. Das wurden nachher dann auch die Internet-Standardschriftarten,
ja,
weil die jeder hatte quasi. Also du konntest davon ausgehen, eine Helvetica, eine Tahoma oder eine Verdana hat jeder.
Ja. Und dann gab es ja noch Windings, auch sehr lustig.
Sehr lustig, ja.
Ein Kumpel von mir hatte mal irgendwie eine Präsentation, also über PowerPoint, also wissenschaftliche Präsentation als Physiker, und hatte dann also natürlich den Fehler gemacht, die eigene Präsentation auf einen anderen Laptop zu tun, wo die Schriftart dann nicht drauf war. Und dann,
genau,
war es nicht Sigma polarisiert, irgendwelche Elektronen, sondern ein Briefkastensymbol polarisiert.
Genau.
Ist eine neue physikalische Entdeckung gewesen, ist auch schön.
Also, sehr schön. Also, und der hat dann über Briefkästen promoviert.
Genau. Oder super. In Panama, ich weiß es nicht. Ja, und
genau.
Und eine dieser weiteren Schriftarten, die da drauf waren, hieß Comic Sans, was eine Frechheit ist, weil wir beide ja Comics sehr lieben, und es ist einfach,
genau,
das ist wie wenn man jetzt sagt, irgendwie, was weiß ich, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, Goethe hätte irgendwie den Text von Till Lindemann bei Rammstein geschrieben. So vom Niveau her ist das ungefähr eine Frechheit, dieselbe Frechheit.
Naja, also wie gesagt, Comic, weil es halt eine lustige Schrift hat, oder, und woher das Sans kommt, weißt du, ja?
Genau, Sans oder Sans, also es kommt ja aus dem Französischen, Sans,
genau,
heißt ohne, und ohne heißt, also ohne Serifen.
Genau, sans serif. Also du findest ganz oft Schriftart, die heißen sans serif oder sans serif oder was weiß ich. Serifen sind wie bei Times New Roman diese kleinen Fähnchen unten dran, die an jedem Buchstaben wie so eine imaginäre Linie vorgaukeln, und Schriftarten mit Serifen sind halt eigentlich im Fließtext besser zu lesen. Wobei es heutzutage kaum noch Serifen-Fließtext gibt. Die meisten Bücher, die meisten Zeitschriften, die meisten Zeitungen sind ohne Serifen gedruckt inzwischen, weil es einfach cooler aussieht.
Nee, Zeitungen bin ich mir sicher, dass die fast alle großen Zeitungen haben noch Serifen, aber vielleicht unaufdringlichere. Times ist ja nun wirklich sehr klassisch.
Genau.
Und es ist ja wie so eine, man kann sagen, so ein Glaubenskrieg. Also ja oder nein, sie riefen, die einen sagen auch unbedingt und die anderen nein. Also ich bin ja auch eher ein Fan von diesen Serifen. Also es ist ein bisschen wie evangelisch und katholisch. Also die Katholiken so ein bisschen ausgeschmückt und die Evangelien haben dann Areal oder so Futura oder wie die dann heißen. Also
genau, also ich nutze im Moment, wenn ihr richtig cool sein wollt, also mein Bruder hat den Quatsch ja mal studiert. Gelernt, besser gesagt, Schriftsetzer, also Mediengestalter für Print- und Digitalmedien. Wir benutzen im Moment bevorzugt die Avenir. Das ist eine ohne Serifenschriftart, eigentlich eine Apple-Schriftart, aber kriegst inzwischen auch frei verfügbar, auch für Windows-PCs. Und die ist ganz cool. Die ist der Arial logischerweise sehr ähnlich. Mhm. Ich bin ein totaler Fan von Serifenschriftarten, also zumindest in den öffentlichen Publikationen, die wir machen. Also sprich, unsere Bücher zum Beispiel oder unsere Spielpläne oder unsere Homepage oder so. Serifenschriftarten gerne in Doktorarbeiten zum Beispiel. Ja, na klar. Du musst ja gut lesen können. Ja. Aber unser Buch zum Beispiel, das Buch in Serifen, also dann hätte ich sogar lieber Kurier genommen, was ja auch eine serifenlose Schriftart ist, um ja diesen Schreibmaschinenstil, Kurier hat Serifen. Kurier hat Serifen, ja. Genau. Aber das erinnert dann wenigstens noch so an so einen Schreibmaschinenstil. Das ist dann schon wieder cool. Aber ansonsten bin ich im Moment, ich habe früher nur mit Arial geschrieben. Mhm. Dann bin ich irgendwann auf die Futura umgestiegen und habe dann aber, weil die der Avenir sehr ähnlich ist, habe dann aber festgestellt, dass die Avenir auch verfügbar ist für Windows.
Also die Schleichwerbung setze ich jetzt fort. Also meine aktuelle Lieblingsschriftart, so ich wechsle die vielleicht mal alle 5, 6, 7 Jahre, ist Souvenir. Also auch eine schöne, also ich finde gut lesbar. Und also guckt euch das einfach mal an. Aber denkt ein bisschen über Schriftarten nach. Und da sind wir jetzt bei Comic Sans. Wer sowas benutzt, denkt entweder gar nichts oder das Falsche. Also ich bin witzig und muss es jedem zeigen. Du kennst ja, jeder kennt ja so den einen pseudo-lustigen Onkel, der immer auf den 60. Geburtstagen selbstgeschriebene Gedichte liest, die meistens aus dem Internet geklaut sind.
Ja, das bin ich meistens.
Und was weiß ich, ich hatte mal auch so ein Erlebnis.
Die ist aber schön. Entschuldigung, ich google gerade die Souvenir, die ist schön.
Souvenir.
Gefällt mir.
Oder Garamond hatte ich früher, war auch schön. Oh, das ist ja ein bisschen bekannter. So, aber jedenfalls, ich hatte auch mal so auf so einer Familienfeier, da war ich noch ein Kind und irgendein Onkel oder was weiß ich, man kennt ja die Leute dann auch nicht, das sind ja alles Onkels, dann las dann irgendein Gedicht vor, wie sehr sich jetzt die ganze Welt über diesen tollen Geburtstag freut und alle gratulieren und aus Polen, Walesa hat er dann gesagt und dann in Klammern, leider ist er nicht mehr dran. Also da war sozusagen von ihm schon nochmal, das war noch... Also die Korrektur, da habe ich ja wohl den alten Präsidenten von Polen eingefügt. Also alles geklaut. Und deswegen, ich sagte jetzt auf den Kopf zu, dass dieser tolle Liederzettel bei den Weihnachtsliedern mehr als der Hälfte geklaut wird. Viel mehr als, das nehmen die Leute wahrscheinlich viel mehr mit als zum Beispiel dein Programmheft oder so.
Ja, das sowieso.
Weil, Weihnachtslieder, da haben wir was und da können wir zu Hause weitersingen, als ob es
sie, also die meisten nehmen sie gar nicht mit.
Ja, das wusste ich. Ich habe ja das im Berliner Brettl hatten wir das ja auch am Schluss als Zugabe, so ein Weihnachtsmedley. Nur meine Kollegin Sigrid Grajek, die hatte immer eine Weihnachtsallergie und die war dann befreit von diesem 10-minütigen Weihnachtsmedley. Also das war immer, also ich habe ja gern Berliner Brettl gespielt, aber das, da war ich noch zu jung, um zu sagen, ich habe auch eine Weihnachtsallergie. Und da war auch klar, da müssen wir immer so viel drucken von diesen einfachen, das waren ja keine von uns veränderten Texte. Das heißt, jeder konnte, entweder kannte man sie auswendig, aber die haben die einfach alle immer mitgenommen, weil es so geil ist, Weihnachtslieder zu haben.
Aha. Ja gut, okay, dadurch, dass ich also jahrzehntelang in mehreren Chören sagen kann, ich die ganzen Weihnachtslieder, zumindest die klassischen, sowieso alle auswendig. Ja. Und habe zur Not auch aufgrund meines Musiklehrerstudiums hier so viele Liederbücher stehen, dass ich, also ich, und trotzdem, wenn ich einen Text suche, zack, Google.
Ja.
Ich bin zu faul, an meinen Bücherschrank zu gehen und da, dann google ich das lieber schnell. Bei dem Vorteil von Google, du kannst es dann auch rauskopieren.
Ja, also man muss nur gucken, ob dass man dann eben das Richtige findet, also die richtige Version und nicht, dass da wieder einer irgendwas rumgeduktert hat. Das, gerade Internet und Urheberrecht und so weiter ist ja auch ein weites Feld. Aber nochmal zu Comic Sans, also wie gesagt, diese Schriftart ist halt deswegen, sie war halt zur falschen Zeit am falschen Ort, beziehungsweise für sie genommen, zur richtigen Zeit am falschen Ort, nämlich genau. Bei Windows 95, da wo die Schriftarten noch ganz wenige waren, da stach sie eben heraus als ja, verspielt und sie ist ja auch gar nicht serifenlos, wenn man sich das anguckt, das I ist der einzige Buchstabe, das da so raussticht, alles andere ist ja so, ja wirklich serifenlos und die 1, wenn ich das sehe, auch nicht, die Zahl, Ziffer 1 auch nicht und naja, deswegen passt es halt nicht, jeder normale Schriftsetzer würde schon aus dem Grund sagen, ja was denn jetzt?
Genau. So, herzlich willkommen bei Lucke und Hengstmann, dem deutschen Schriftarten- und Schriftsetzer-Podcast.
Aber es gibt tatsächlich im Internet lustige Hassseiten zum Thema Comic Sans und es gibt auch, man findet auch schöne Bilder von sozusagen Fails, wie zum Beispiel von diesem schönen Park hier, also von diesem Monument hier oder auch manchmal, es gibt auch, wenn man durch Läden geht oder durch Fußgängerzonen, jeder zehnte Laden hat ja irgendwie so das dann geschrieben, Speisekarten ist auch sehr beliebt, Speisekarten.
Genau, genau.
Und man müsste das viel mehr publik machen, dass das gar nicht geht. Und das ist halt wirklich dieses, aber es ist auch wieder eine typisch deutsche Schriftart. Also sozusagen, es soll ja alles schön in Reihe und Glied sein, aber so ein kleines bisschen den Fuß rausstrecken, so ein bisschen daneben. Das ist halt wirklich... Naja, es ist halt das Gegenteil von Humor. Also man muss wirklich sagen, solche Leute haben einfach dann keinen Humor.
Um das mal zu sagen, der Heiko hat bei uns in der letzten H2SO-Folge, macht er ab und zu mal DVD-Vorstellungen. Mhm. Weil der da von irgendwelchen Verlagen beliefert wird, deswegen muss er das auch machen, weil der das ja öffentlich als Kritik ist ja auch scheißegal. Jetzt hat er einen Film vorgestellt, so aus einer britischen Komödie aus dem Ende der 60er Jahre und bezeichnet den Humor als betulich.
Ja, eben. Also das tut niemandem weh.
So, und es gab zu DDR-Zeiten gab es so Schwänke. Ja. Du weißt ja auch noch, was ein Schwank ist.
Ja,
ne?
ja, Schwank.
So Theaterschwänke à la Milovic oder Unsort ja. oder so. Maxe Baumann, das ist so eine ganz große Tradition. Da gab es 7, 8, 9 verschiedene Stücke, wie so eine Reihe. Und das war so richtig klassischer, betulicher Humor, der keinem weht hat. Da ging es darum, den Enkel zu verheiraten oder so. Ja. Maxe Baumann, Gerti Schäfer in der Hauptrolle und so. Ich bin nur deswegen darauf aufmerksam geworden, weil einer meiner Lieblingssynchronsprecher, Michael Pan, der nämlich in Star Trek The Next Generation die Data spricht oder die Standardstimme zwischen von Martin Short ist oder so, der spielt da als ganz junger Schauspieler, spielt der den Enkel von Maxe Baumann. Deswegen bin ich da überhaupt nur wieder darauf aufmerksam geworden. Und da wir gerade über betulichen Humor Humorsprachen. Ja. Das ist könnt ihr mal auf YouTube googeln, Maxe Baumann Fan ohne Ende ist die erste Folge. Das ist wirklich betulicher Humor. Gerti Schäfer ist ein hervorragender Schauspieler, wirklich pisslustig, muss man einfach sagen, aber der Humor, also das Writing, wie man heute sagen, ist...
Aber da wäre es doch super geeignet, zur Primetime in der ARD und im ZDF heutzutage zu laufen. Also genau ja, diese Sachen, die jeder schon kennt. Und die muss man ja unbedingt alle immer nochmal verfilmen. Also eigentlich, wenn es jetzt nicht sozusagen Jahrzehnte alt wäre, ist genau das Prinzip. Also das ganze Fernsehen besteht im Grunde aus Comic Sans. Also es soll lustig sein oder es soll irgendwie, ja, Fernsehkomödien. Wer kann sich denn an eine Fernsehkomödie der letzten Jahre erinnern, die einem im Gedächtnis bleibt? Niemand. Das gibt es einfach nicht. Aber ich habe noch zwei schöne Zitate aus der New Yorker, die Zeitschrift der New Yorker, sagte, Comic Sans ist das Hawaii-Hemd unter den Schriftarten, so kann man es ja glauben. Und tatsächlich, woanders habe ich ein Zitat gefunden, wirkt wie ein 40-jähriger Firmenboss im Strampelanzug. Und es ist wirklich dieses knapp daneben.
Wirkt wie ein 40-jähriger Firmenboss in diesen modernen Jugendweiheanzügen mit diesem knappen Revers. So stelle ich mir das vor.
Ja, so eben also, doch alles knapp daneben. Und das
also ein Boomer, der krampfhaft hip sein will.
So, ein Grauhaariger mit sozusagen Hipster, hochgefriester, was weiß ich, gell, der aber denkt...
Apropos Boomer, ja. da denke ich jetzt in letzter Zeit, wie definierst du den Begriff Boomer für dich? Also ist ja nichts Festgelegtes, aber es kommt von Babyboomern, also der Generation zwischen 60 und 70 geboren. Eigentlich, das sind eigentlich die Boomer. Aber wie definierst du für dich den Begriff Boomer?
Ja, also ich würde tatsächlich streng nach Geburtsjahrgang gehen und okay. dann eben schauen, also die Baby, in Europa ist es ja so, oder in Deutschland ist es ja so, dass der Jahrgang 1946 gegenüber denen, die davor waren, aus verständlichen Gründen natürlich drastisch angezogen hat. Also in 46 sind wesentlich mehr Kinder geboren als 45 und davor. Und das fing an und dann 64 war ja der geburtenstärkste Jahrgang. Dann wurde die Pille quasi auf den Markt geworfen und ganz plötzlich sank die Zahl der Geburten wieder ab. Deswegen weiß ich nicht, ob man 46 bis 64 quasi die Zeitspanne der Geburten nimmt oder tatsächlich noch die dann so, also das wären ja jetzt die heute ab 60-Jährigen oder ob man die noch Boomer. Ab 55 quasi noch mit reinnimmt, also sozusagen insgesamt in den 60ern Geborenen.
Aber so wie es heute konnotiert wird sozusagen, also es ist ja im Prinzip klassisch Spießer. Also eigentlich ist der Boomer, heute nennt man die Spießer nicht mehr Spießer, sondern Boomer. Und dahingehend jetzt eigentlich meine Frage, ob du dich quasi selber, ob du langsam selber merkst, wie boomerig, also dass du immer boomeriger wirst.
Naja, ich halte von dem Begriff nichts, weil es halt so, es ist ja, also es
pauschalisieren
oder identitär zu sagen, alter weißer Mann ist ja auch so ein Begriff, der ja viel kursiert und das suggeriert ja, dass alle drei Eigenschaften was Negatives sind. Dabei, wenn man sich mal umguckt hier, die Mehrheit der Bevölkerung ist halt immer noch, entweder ist sie weiß oder sie ist alt. Und die Hälfte der Gesellschaft ist Mann. Also so schlecht können die Eigenschaften ja gar nicht sein, sonst müsste man alle verhaften von der Straße weg.
Knapp die Hälfte.
Genau. Das heißt, das ist diese Abwertung, die da mitschwingt, die finde ich natürlich absurd. Vor allem, wenn sie von Leuten kommt, die sozusagen, wie sage ich es jetzt nett? Ich glaube, ich kann es nicht nett sagen. Ich breche den Satz hier ab.
Ja, sag's doch ruhig, mein Gott. Uns hört doch eh keiner.
Nee, also das eine Abwertung von Leuten, die selber also nicht so besonders viel leisten oder geleistet haben.
Ja, das ist aber ganz normal. Also abwertende Begriffe in die Welt schmeißen werden ja meistens von Leuten, die, also das machst du ja immer nur dann, wenn du sozusagen selber auf irgendwas herabsehen willst. Und da, aber wenn du schon so weit unten bist, da ist also schaffst du dir noch Punkte unter dir. Und das schaffst du am besten damit, dass du andere Leute abwertest. Das ist ja klar. Ich nehme den ja auch ziemlich humorisch, den Begriff Boomer, aber ich merke selber, dass ich immer boomeriger werde. Das ist auch, glaube ich, normal. Ich meine, ich bin jetzt 45. Mhm. Ich sag mal so, also mindestens die Hälfte ist rum.
Ja, wollen wir mal nicht dran denken, wa?
Natürlich nicht, aber ich hoffe, ich spoilere nichts, aber es wird sich auch irgendwann
so wie,
erwischen.
Da gibt es doch bei den Simpsons die eine Szene, wie Homer Simpson irgendwie Gott trifft und sagt, kannst du mir nicht verraten, wann ich sterbe? Nein, die 2 Jahre kannst du noch abwarten.
So, sehr schön. Wusstest du übrigens, dass der liebe Gott bei den Simpsons die einzige Figur ist, die 5 Finger hat?
Natürlich, es gehört ja zur Allgemeinbildung.
Natürlich gehört das zu einem. Apropos Allgemeinbildung, die hat ja jetzt in einer Woche ziemlich Schock erlebt, das muss ich ja wirklich sagen. Und zwar, ich habe richtig gemerkt, wie ich dümmer geworden bin. Und zwar die CDU hat ihren Grundsatzparteitag gemacht. Also sie hat einen Parteitag gemacht, auf dem ihr Grundsatzprogramm verabschiedet wurde. Und ich habe nicht viel davon gesehen, weil ich noch schreiben musste. Und da kann ich mein Gehirn immer sehr gut brauchen. Aber eins hat mich extrem schockiert. Punkt 1, diese Liebe, aber das ist ja auf Parteitagen eigentlich relativ normal, außer auf AfD-Parteitagen, da ist ja immer Hass. Diese Liebe, also Friedrich Merz Schulter an Schulter mit Ursula von der Leyen, Friedrich Merz Schulter an Schulter mit seinen größten Kritikern und alle haben sich lieb.
Mit Söder sogar. Das ist natürlich
ja. Es war ja, wer war das, der Angela Merkel? Das war Seehofer, ne? Offen ausgeladen hat oder wie war das?
Nee, das war 2015. 2 Monate nach der Grenzöffnung war CSU-Parteitag und sie war zu Gast und hielt irgendwie eine Rede und wurde dann von ihm, während sie noch auf der Bühne stand, so verabschiedet, aber so in dem Stil, dass der Satz nicht zu Ende ging, dass sie also da, also er fand kein Ende und leitete dann über in einen Rant, wie man heutzutage sagt. Also der hat sie richtig im Schwäbischen sagt man ausgeheißt oder ausgeheißen, sozusagen es war ihr nicht möglich, vorher gegangen zu sein. Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Erzählung. Also
irgendwie sowas. Und das war alles überhaupt nicht, gar nicht. Und dann haben die da die Schwarzen auch noch die Frechheit besessen, Friedrich Merz mit 90% wieder zu wählen. So, jetzt
allerdings, übrigens 90%, die CDU macht immer den Trick, das habe ich jetzt erfahren, die zählt die Enthaltungen immer als Ja. Das ist aber schon immer so gewesen. Das ist jetzt nicht special neu eingeführt worden nach den großen Erfolgen mit Kramp-Karrenbauer und Laschet. Also wenn es nur einen Kandidaten gibt, dann gibt's immer, dann heißt es immer Ja, wenn man sich enthält. Ist interessant.
Okay. Gut. Und dann ansonsten wird es dem zugeschlagen, der die meisten Stimmen hat, oder was?
Nee, das nicht. Also,
gut. Naja, gibt's ja genug Parlamentswahlen in Europa, ist sowas ja üblich. Aber und nochmal zurück. Also, du weißt ja immer alles, hast wahrscheinlich auch im Kopf. Das heißt, als Friedrich Merz vor 2 Jahren das erste Mal gewählt wurde, waren es ja keine 90%, sondern?
Naja, das war ja zweistufig. Also einerseits die Mitgliederabstimmung, die hat er mit, glaube ich, über 60% gewonnen, was ja schon viel ist bei 2 Gegenkandidaten, Helge Braun und Norbert Röttgen damals. Das heißt, es gab nicht mal einen zweiten Wahlgang. Und dann hieß es ja, den, der da gewinnt, den schlagen wir dann beim Parteitag vor. Das war dann so ein Online-Parteitag noch, Anfang 22. Und der, da gab es dann eine Online-Abstimmung, aber zusätzlich gab es dann auch noch mal eine Briefwahl. Da ist also insgesamt 3-mal gewählt worden, also 5-mal angetreten, 3-mal gewählt, kann man schon sagen, solides Ergebnis. Aber die Ergebnisse wurden dann immer besser, je später es war. Und er durfte ja dieses Amt auch erst antreten, nachdem die Briefwahl ausgezählt war. Mhm. Und die war dann jeweils bei fast 100%, aber wie gesagt, sie war höher als 90, weil 90% ist ja bei Parteien schon eher unrühmlich, sagen wir es mal so.
Nö, früher sicher, aber ich sag mal so, in den letzten 10, 15 Jahren sind die meisten Parteivorsitzenden Generalsekretäre, bei der SPD zum Beispiel, weiß ich das ja nun relativ genau, und auch bei den Grünen ist das ja so, meistens so richtig gute Ergebnisse sind über 80%, das kann man
also
sagen.
Da gibt es natürlich auch immer Margen.
Immer vorausgesetzt, es gibt keinen Gegenkandidaten.
Ja, und eigentlich ist, oder nur irgendein aus der hinterletzten Reihe, den keiner kennt, der irgendwie aus Quatsch antritt, dann ist
Helge Braun.
Helge Braun, genau. und deswegen, mir ist es eigentlich, glaube ich, immer ziemlich egal, weil das ist schnell vergessen, so ein Parteitagsergebnis. Jahren wird dann wieder gemessen, hat er jetzt dazu gewonnen oder nicht. Hm. Aber sonst
hat's aber ich finde das halt trotzdem krass. Die wollten den halt 2-mal nicht. Also die haben Armin Laschet, die haben Annegret Kramp-Karrenbauer Friedrich Merz vorgezogen, die haben Armin Laschet Friedrich Merz vorgezogen. War zwischendurch noch einer? Nee.
Nee, aber gefühlt waren es
noch
mehr.
Ja, genau. So. Und wir können ja ganz kurz mal spekulieren, ich weiß, es ist jetzt völlig irrelevant, das würde mich mal interessieren, von den ganzen Typen, die jetzt, sagen wir mal, in den letzten 4 Jahren CDU-Vorsitzende oder Kandidaten des entsprechenden Parteiamtes oder KandidatInnen, muss man ja sogar sagen, waren, wer wäre dein Favorit als CDU-Vorsitzender? Und zwar nicht aus der Prämisse raus, dass sie möglichst beschissenen Vorsitzenden haben, damit die ja nicht an die Macht kommen, sondern wirklich, wen du von diesen ganzen, also ich weiß, es sind CDU-Leute, schon unangenehm, aber wen du von denen immer noch am sympathischsten
findest. Dann zählen wir mal auf, wen es gab. Also es gab die 3, die gewonnen haben, Karrenbauer, Laschet und Merz. Und als Gegenkandidaten gab es dann noch Spahn, Röttgen und Braun.
Genau.
Die 3 haben dann jeweils noch 1-2 Mal sich da
mitgeteilt. Winnemann ist nie angetreten. Nee. Genau.
Gut. Der wird ja der kleine Merz genannt.
Ja, eben. So, dann ist es, glaube ich, relativ einfach.
Also
oder?
Ich würde auch sagen, es gibt einen Sieger, das wäre Norbert Röttgen.
Ja.
Also alle anderen sind, also Laschet und Karrenbauer waren ja absolute Nieten, die beide noch sehr katholisch, Karrenbauer sogar noch mehr. Und Laschets Umfeld ist ja katholisch, also der hat ja so einen Staatskanzleichef, der immer noch im Amt ist, unter seinem Nachfolger, der so wirklich so ein katholischer Hassprediger ist. Nathanael Liminski heißt er. Das geht gar nicht. Und Spahn, okay, der hatte sich dann eben in der Corona-Krise dann doch ein bisschen, nicht so, bis zum Schluss nicht so toll angestellt. Und wen gab es da noch? Helge Braun.
Das war schon okay. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich war von Spahn eher positiv überrascht. Das liegt aber auch daran, dass ich gar nichts erwartet habe.
So,
und dafür war es schon okay.
Ja, genau. Und Helge Braun irgendwie als gutmütiger Kanzleramtschef von Merkel,
das war doch bloß ein Alibi-Kandidat, das einer noch vom, oder? Irgendwie, also der wollte das doch nie wirklich werden. Also ihm war auch klar, dass das nicht wird.
Nee, da war ja auch dann mit den wenigsten Stimmen. Also der wäre dann im zweiten Wahlgang ausgeschieden, wenn man das gemacht hätte. Aber Röttgen als jemand, der wirklich seit Jahrzehnten in der Bundespolitik ist und gut, sein Ausflug in die Landespolitik in 2012 in Nordrhein-Westfalen, der wird ihm halt nicht verziehen, wobei ich das auch albern finde zu sagen, oh, der wollte nicht sozusagen, wurde er ja kritisiert, dass er zwar Spitzenkandidat war, aber gesagt hat, ich will, wenn ich ihn verliere, will ich ja mein Amt als Bundesumweltminister behalten. Ja,
das geht aber nicht, das kannst du einfach nicht machen, das ist in Deutschland einfach nicht möglich, das ist unmöglich, wenn man sowas macht.
Echt?
Ja, das geht nicht.
Ich bin da komplett anderer Meinung.
Ja, natürlich, das war ein Scherz, Nancy Faeser.
Naja, das, ihr wurde es ja auch vorgehalten und ich finde, das muss man
aber sie hat es aber von vornherein gesagt, dass das Problem bei Röttgen war, er hat gesagt, wenn er verliert, geht er nach Nordrhein-Westfalen.
Nee, das hat er nicht gesagt.
Doch, er hat es immer so durch die Blume gesagt.
Oder er hat zumindest, das könnte man sagen, er hat es nicht klar gesagt, dann wurde ihm sozusagen beides unterstellt.
Genau.
Und das ist ja nie gut, damit gewinnt man ja die Wahl dann auch nicht. Aber,
genau, wenn Nancy Faeser von vornherein gesagt hat, Ministerpräsidentin oder Innenministerin.
Ja.
Was ist der andere?
Wer das kritisiert, der soll sich mal fragen, ob er jemals schon einen Job quasi gekündigt hat und sich dann erst woanders zu bewerben, das wäre ja dann die Entsprechung. Das macht keiner und das ist auch nicht sinnvoll. Ja? Und deswegen finde ich Röttgen und erst recht, was er gesagt hat, er hat sich ja bei dieser Atomverlängerung, 2010 war er Umweltminister und er war derjenige, der am wenigsten Verlängerung haben wollte, konnte sich dann nicht durchsetzen gegenüber Brüderle und Merkel, sozusagen der am wenigsten Bekloppte damals. Und dann natürlich beim Thema Ukraine ganz vorne mit dabei, als einer, der am deutlichsten auf die Unterstützung hinweist, die nötig ist. Also da muss ich sagen, von dem ist mir wenig bekannt, was jetzt gegen ihn spricht.
Naja, es ist, glaube ich, der intelligenteste von allen, also zumindest was wir so landläufig als Intelligenz bezeichnen, aber es ist auch der eitelste, also das ist definitiv, das ist
der
ja
gescheite, gescheitelte, gescheiterte.
Ja, genau, sehr schön. Von dir?
Jetzt ja.
Okay, super. Ja. Okay, ansonsten CDU-Parteitag, das übliche Gewäsch, muss man wirklich
aber
sagen.
Der größte Skandal aller Zeiten war ja Charlotte Merz. Hast du das mitgekriegt?
Nee, habe ich nicht
mitgekriegt. Die Frau von Merz, wie sie den Heute-Show-Reporter Lutz van der Horst beiseite gedrängt hat. Ganz schlimm, ganz schlimm.
Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich kann das meistens nicht gucken. Fabian Köster geht mir richtig auf den Sack. Ich finde das gut, aber es ist zu viel Fremdscham drin.
Du meinst die Leute, die halt sozusagen auf Events gehen, zum Zweck des Vorführens, zum Zweck
genau,
des...
Genau, also man ja im Prinzip sind ja jetzt, also war früher Carsten van Rissen und Lutz van der Horst, jetzt ist es Fabian Köster und Lutz van der Horst. Und van der Horst kann ich noch ertragen, aber gerade so kann ich van der Horst, also Fabian Köster ist mir quasi zu radikal. Ich mag den, um Gottes Willen, aber der ist mir zu radikal. Und da sind so viele Fremdscham-Momente drin, das heißt, wenn das kommt und jetzt schalten wir zu Lutz van der Horst, der den CDU-Partei hat, zack, ist mein Fernseher aus. Das kann ich nicht, weil ich auch weiß, danach kommt ja nichts mehr. Danach kommt ja bei der Heute schon nie irgendwas. Vielleicht
ja,
noch mal
weil
so
es halt so der Rausschmeißer
Gag
ist.
Ja. Genau.
Also ich meine, es ist ja schon
eine Kunst.
Darum
habe ich es nicht gesehen.
Und ich muss sagen, also die arbeiten ja bestimmt zum Parteitag, der hat jetzt 3 Tage gedauert. Ich nehme an, die waren mindestens 2 Tage da, um halt das Ganze einzufangen, weil man fängt ja immer das Zehnfache von dem ein, was man am Ende braucht oder noch mehr. Und das ist immer schon eine tolle, finde ich, tolle Ergebnisse, die da rauskommen. Natürlich nicht alles von gleichbleibender Qualität und es ist auch tatsächlich, es ist ja oft auch leicht sozusagen, wenn man die Macht hat in Form, dass man die Frage stellt und die Frage ist ja oft schon auch komisch, sodass die Antwort vollkommen egal ist, manchmal wird sie nicht mal mehr gezeigt und dann ist es relativ leicht, sich lustig zu machen. Da muss man auch aufpassen, dass man auch die Würde desjenigen trotzdem wahrt, den man gerade vorführen will. Und das aber
und jetzt muss ich mal ganz kurz, also Charlotte Merz hat Lutz van der Horst quasi einfach
also
weggeschubst,
so,
oder?
Nein, es war so, Merz und seine Bodyguards, die gingen irgendwie entlang und van der Horst wollte an ihn ran wurde abgedrängt und hinter den Bodyguards lief noch als weiterer Höllenhund sozusagen seine Frau mit und die drehte sich dann zu van der Horst um und also es ging darum, dass van der Horst gesagt hat, ja, also wir brauchen ja mehr Anstand laut CDU, aber anständig wäre es doch, wenn man Fragen beantworten würde. Okay, es ist halt auch so ein bisschen so ein Hinterherrufen gewesen, okay, und sie dachte, da war dann richtig wütend und sagte dann, und noch anständiger ist es, wenn man fragt, ob man überhaupt gefragt werden will, oder so in der Art war das. Und noch ärger, also sozusagen ein No-Go gegenüber Journalisten war, sie drängte ihn ab, und wie so eine wirklich sehr unsympathische Erzieherin drückte sie so seine Hände runter, wo ja das Mikrofon drin war, also sozusagen das Mikrofon weggedrückt. Und das ist natürlich, sie ist ja keine Profipolitikerin. Wenn das jetzt ein aktiver Politiker, der wäre jetzt quasi nicht mehr im Amt. Also ein Mikrofon wegdrücken. Ich meine, ja, das war die Situation, war halt so ein bisschen Gedrängel und so weiter. Und, aber dass die ihn dann so erzieherisch angeht und einfach, sagen wir mal, sehr, also ihr Mann wirkte regelrecht sympathisch, obwohl er längst weg war. Ja.
Meine Frau hat irgendwann mal zu mir gesagt, wenn du jemals, also wie gesagt, Gemeinderat bei uns geht noch gerade so, was ich ja dieser Kommunalwahl jetzt auch nicht mache, wenn du jemals irgendwie eine Land- oder selbst wenn ich nur Bürgermeister wollen werden würde, würde sie sich sofort scheiden lassen.
Echt?
Ja, naja, weil genau wegen sowas. Ich glaube, meine Frau wäre auch so.
Die würde dann, ja, aber es ist ja so, ich meine, es ist ja nicht mal eine dumme, nicht mal eine dreiste Frage gewesen, sondern einfach.
Ja, aber da ist wahrscheinlich Druck, das ist einfach der Druck und man will sich halt nicht so, wie können Sie meinen armen Mann, weißt du?
Naja, und da hat er den falschen Job dafür, für den armen Mann. Das ist vielleicht bei anderen Leuten.
Er weiß das ja auch.
Er weiß aber es auch. Und er hätte es nicht gemacht oder auch die Abgeordneten hätten es nicht gemacht. Und dann eben, ja, also und was ich tatsächlich den absurdesten Move an der ganzen Sache fand, ist, das kam, glaube ich, sonntagabends kam das bei Spiegel Online, wo man denkt, wann läuft die Heute-Show? Freitagabends? Wann gucken die mal in die Mediathek und finden das dann einen Skandal? Also das war 2 Tage lang vollkommen wurscht und kommt dann als großer Skandal raus. Das finde ich eben auch so eine Sache, wo man denkt, mit welchem reitenden Boten musste denn dieser Skandal jetzt überbracht werden?
Und dann, wenn wir jetzt da mal gleich bei sind, also ich meine, ich muss nicht sagen, Charlotte Merz ist ja bisher noch nicht so in Erscheinung getreten. Nee, also
sollte sie auch
wahrscheinlich. Ja, naja, du darfst nicht vergessen, ihr Mann war von 2002 bis 2004 war Fraktionsvorsitzender der CDU.
Von 2000 bis 2002 meinst du?
Meine ich doch. Fraktionsvorsitzender der CDU. Dann hat die Merkel ihn ja weg, weil sie ja selber, was völlig logisch ist, weil sie die Parteivorsitzende war und als Oppositionspartei, wenn du im Bundestag bist, bist du auch Fraktionsvorsitzender. Hat er jetzt genauso gemacht.
Genau. Und er hat quasi den Brinkhaus zu Merz gemacht.
Genau. Und dann war er ja 20 Jahre raus und Charlotte Merz ja damit auch. Und während er aber immer ab und zu mal wieder auftauchte, hat sie ja überhaupt keine Erfahrung damit, Frau eines Politikers zu sein.
Ja, also klar, dass man sich als Ehefrau dann auch beim Parteitag zeigt, das ist ja das eine. Aber ich hoffe, dass ihr jetzt geraten wird, sowas nicht mehr zu wiederholen. Ich kann mich erinnern an eine ähnliche Szene, die ähnlich cringe war. 2005 muss das gewesen sein, direkt nach dem Regierungswechsel zu Merkel. Und sie nahm eine damals sehr unbekannte Landespolitikerin namens Ursula von der Leyen aus Hannover quasi ins Bundeskabinett. Und die war ja dann die siebenfachste Mutter aller Zeiten. Mhm. Und da gab es irgendeine Szene, das war aber nicht Satirefernsehen, sondern das war ein Journalist, der sie was fragen wollte bei so einem, naja, so einem Stehempfang irgendwie. Sie stand da am Tisch, ging hin und dann war sie ganz entrüstet, ich unterhalte mich hier gerade. Und das hat sie natürlich nie wieder gemacht, weil klar war, sie will ja was sozusagen von den Journalisten. Und sie hatte sehr schnell ja dazugelernt, dass man, wie man mit Medien umgeht. Aber das war auch so dieses, ja, matronenhafte, oberlehrerinnenhafte, Erziehung, ja. Ich unterhalte mich hier gerade.
Und, ja, gut.
Wie gesagt, dann gab es tatsächlich 2013 das genaue Gegenteil.
War sie da schon Ministerin?
Da war sie gerade frisch und natürlich im Rampenlicht. Und dann, und dann sowas, ja. Und das Image von ihr war ja auch lange Zeit dieses mütterliche und dieses gegenüber dem Volk auch so erzieherische. Und 2013 war dann das genaue Gegenteil. Beim Wahlabend, wo die CDU sehr deutlich gewonnen hatte, wurde erzählt, dass, also da gab es dann so die Bühne und dann gab es den VIP-Eingang, wo die Merkel gleich rauskommen würde in wenigen Minuten. Und Frau von der Leyen mit ihren jüngsten Kindern stand also genau an diesem Eingang, um dann neben der großen Wahlsiegerin genau, also für alle Kameras quasi sichtbar auf diese Bühne zu gehen, also die Pole Position quasi an der Seite. Und das ist sozusagen, also die Lernkurve, wie man Politik macht, war da sehr steil. Aber es ist halt beides sehr, nicht gerade sympathisch.
Das ist richtig. Aber ich glaube, sonst war, ich meine, Leitkultur, ich kann es nicht mehr hören. Heute Show hat das sehr schön auseinandergepflückt. Das ist halt, Leitkultur besteht in Deutschland hauptsächlich aus Wurst. Das ist so, tatsächlich. Leitkultur war das eine Thema und das andere Thema war Grenzsicherung. Ich habe schon wieder vergessen.
Welcher Konrad? Das Ganze, also wurde ja das gesamte Grundsatzprogramm neu geschrieben. Ja, ja. Da sind ja alle Themen drin. Und,
ist ja nett, ist okay. Ey,
muss auf. Man ja alle paar Jahrzehnte sowieso mal machen. Ausräumen, das auskehren. Und das, gut, das ist ja wirklich was, was die Karrenbauer sogar angestoßen hatte. Das Grundsatzprogramm wurde ja nur verzögert. Erstens mal durch Corona und zweitens durch die ständigen Personalwechsel. Genau. Und der Linnemann hat es anscheinend ja dann auch jetzt geschafft, in seiner noch sehr kurzen Amtszeit, das jetzt in so ein Programm zu gießen. War ja auch nicht so einfach.
Nee, finde ich aber auch völlig okay. Ja, wie gesagt, für mich ist das alles Quatsch, aber ich bin ja auch kein CDU-Wähler. Und vielleicht schafft es die CDU, wenn der Merz jetzt richtig in den Wahlkampf einsteigt und die das vernünftig machen. Und ich glaube, dass die damit auch die Basis ganz gut abholen können, der Christdemokraten, also der Konservativen in diesem Land, dass es dann vielleicht auch die Konservativen schaffen, der AfD immer wieder die eine oder andere Stimme noch abzujagen. Das wäre ja ganz nett.
Weil das ist ja immer bei allem, was man über Merz sagen kann. Und vor anderthalb Wochen kam ja wirklich auch ein relativ vernichtender Spiegel-Titelartikel raus mit dem Titel Die Dämonen des Friedrich Merz, wie also erzählt wird, dass er sich eigentlich nie im Griff hat und dass er, es gab eine Szene, das darf ich jetzt mal ganz kurz vorlesen, am 15. Juni 2023 ist bei der FAZ nachmittags schon online vorab ein Artikel für den nächsten Tag veröffentlicht worden von Hendrik Wüst. Also wenn die FAZ Artikel veröffentlicht von CDUlern, dann ist ja meistens der Vorsitzende am Ende. Das war 99 mit Merkels Artikel ja auch so. Und der Merz hat wirklich diesen Artikel dann online gelesen und wurde halt nicht vorgewarnt und hat dann gesagt, ich schmeiß alles hin, macht euren Scheiß alleine, und musste mühsam stundenlang von Beratern, von damals noch nicht Linnemann, sondern ich glaube, es war Chaya noch. Mhm. Und dann wurde sogar seine Frau angerufen, die dann erzieherisch auf ihn einwirken sollte, was sie vielleicht dann offenbar ganz gut geschafft hat, aber der wäre an dem Tag zurückgetreten, wenn es nach ihm gegangen wäre. Anscheinend. Also erzählt der Spiegel.
Na, da möchte ich ja mal nicht wissen, was los war, als sich Daniel Günther hingestellt hatte und hat gesagt, wir brauchen wieder mehr Merkel in der Politik.
Ja, also das ist tatsächlich, weiß ich nicht, was heißt, er hat sich nicht im Griff oder so, das ist jetzt hochgegriffen. Natürlich hat man mal Momente, wo man sich wirklich ärgert und Hendrik Wüst ist ja einfach auch so ein aalglatter, so ein schmieriger Typ, den ich auch einfach extrem unsympathisch finde. Der ist viel unechter, als das Merz jemals war.
Ich finde den gar nicht. Das ist das Problem. Echt? Also wenn du mir jetzt zum Beispiel ein Foto von Boris Rhein und ein Foto von Hendrik Wüst zeigst, ich könnte die nicht auseinanderhalten.
Ja, aber tatsächlich.
Und Daniel Günther ja letztendlich auch. Das scheint so ein ganz neuer Politikertyp zu sein.
Ja, aber der Günther ist was ganz anderes.
Ja, das stimmt schon.
Der ist mehr intellektuell und der hat natürlich mehr sozusagen Durchblick, dass man bestimmte Themen irgendwann mal abräumen muss. Der ist ja sehr progressiv. Der hat ja sogar 2017 im Bundesrat, als es darum ging, der Bundesrat wollte, oder Bayern
war
wollte
einspringen. War der Ministerpräsident?
Genau, ganz frisch in seiner ersten Bundesratssitzung. Okay. Zusammen mit einer Jamaika-Koalition. Und Bayern wollte gegen die Ehe für alle einen Einspruch einlegen. Mhm. War am Schluss das einzige Bundesland, das mit Ja gestimmt hat, weil die anderen ja irgendwelche Koalitionen haben. Und für sein Land, der hatte ja zwar die Grünen in der Regierung, der hätte sich also enthalten können, aber er sagte, nein, wir stimmen mit Nein. Und hat eine Rede gehalten, wie er gesagt hat, das ist jetzt halt so und das ist was Gutes und die Homosexuellen dürfen jetzt heiraten. Sozusagen als allererste Amtshandlung in der Hauptstadt dann sowas zu machen, ist schon auch außergewöhnlich gewesen. Also Daniel Günther, auf den lasse ich nichts kommen. Hm. Aber Hendrik Wüst ist für mich was anderes. Das ist so ein Roboter eigentlich, der spricht ja auch sehr abgehackt. Also ob jedes Wort vorher geprüft wird durch so einen inneren Redakteur quasi. Was könnte ich jetzt sagen? Ah, ist das vielleicht falsch? Also dem kann man tatsächlich, der hat so eine Redeweise, die erstens mal zum Anhören sehr unangenehm ist und zweitens halt extrem unecht wirkt. Und bei seiner Wahl 2021 im Landtag hat er ja dann auch groß auf die Tribüne gewinkt, wo seine Frau bereit stand mit einem Kinderwagen, mit seiner Tochter, die jünger als ein Jahr war und so weiter. Also alles ganz, ganz, wahrscheinlich war das sozusagen auch quasi termingerecht. Also der wusste ja, dass er dann Laschet vielleicht da hätte er früh anfangen müssen mit dem Kind machen. Aber sozusagen, das Kind war auf den Punkt sozusagen gekommen.
Also Hendrik Wüst, ich muss das, wie gesagt, Boris Rhein, wobei ich da wahrscheinlich Boris Rhein Unrecht tue, weil ich mich noch weniger mit dem beschäftigt habe, aber das sind für mich wirklich so die klassischen Politikertypen, die so, also so diese Christian Lindners in eklig.
Ja, das ist natürlich, weiß ich nicht, also man kann ja jedem irgendwie, also wenn man so jetzt in echt ist, und bei Christian Lindner glaube ich, dass der wirklich so ist, dann ist es ja besser, als wenn man sich verstellt oder spielt oder wie Armin Laschet. Du meinst,
er verstellt sich.
Genau, und Armin Laschet ist ja auch so einer, der sagt ja bei seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden, hat er ja diese Bergmannsmarke hochgehalten von seinem Vater. Und dann sagt er, ich bin nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. Wo man denkt, okay, welcher Werbespot läuft hier gerade ab? Und Robin Alexander hat es in seinem Buch sehr schön geschrieben, ich bin nicht der Mann der perfekten Inszenierung, sagte der Mann der perfekten Inszenierung. Das hat ja auch geklappt. Also ja. Nicht alles, was inszeniert ist, muss ja sozusagen entgegen der Wahrheit sein. Aber,
und wir beide leben ja stark von Inszenierung, das darf man ja bitte auch nicht vergessen.
Ja, was viele nicht wissen, wir sind ja einfach außerhalb der Bühne extrem unsympathisch. Deswegen wollen wir jetzt mal nichts gegen Inszenierung sagen.
So. Okay, wir sind mal wieder völlig über der Zeit, aber das ist völlig okay. Das Problem ist nur, ich habe gleich Probe. Das heißt, ich
aber ich habe noch eine frohe Botschaft, die brauchen wir ja doch in jeder Folge andeuten. Immer.
Ja, genau.
Und zwar, wenn es nach der Linkspartei geht, gibt es bald eine Dönerpreisbremse. Du weißt,
das habe ich gelesen.
Problem
ja,
in
das habe ich
Land,
gelesen.
Größte Problem in unserem Land sind die Dönerpreise. Und die Linkspartei sagt jetzt, der soll gedeckelt werden auf 4,90 Euro. Ich weiß nicht, wie sie auf diesen Preis kommt. Kostet angeblich 4 Milliarden Euro, also nur ein 25. Doppelwumms. Sozusagen, ich hätte gern einen Döner mit Doppelwumms, so könnte man es dann bestellen.
Genau.
Und wenn es nach der Linkspartei gehen würde, Jugendliche sollen es noch billiger erhalten und jeder Bürger kriegt pro Woche einen Gutschein zugeschickt, muss den aber auch veressen sozusagen. Es wird dann kontrolliert, quasi Mundgeruchskontrolle und so weiter. Also es ist tatsächlich super durchgeplant und ich glaube, dann brauchen wir alle anderen Probleme in unserem Land nicht zu lösen, weil
naja,
das ist ja dann schon...
Als die Mietpreisbremse rauskam, ich weiß nicht, welcher der Kollegen das war, aber fing ja dann sofort an und als nächstes kommt die Dönerpreisbremse. Also das ist ja quasi ein Kabarett-Gag. Das ist ein Kabarett-Gag, die Dönerpreisbremse. Okay. Das ist, war auch ein Meme im Internet und so. Aber irgendein Kollege fing mit der Dönerpreisbremse an, weil Berlin Döner ist ja neben der Currywurst dein Nationalgericht.
Mhm.
Und isst du gern Döner?
Gelegentlich sehr gerne.
Ja, ich
aber
liebe das.
Also
liebe
es gibt
das.
Ja sehr unterschiedliche Qualität, genau. Vor allem in Berlin.
Genau. So, egal. Und ich habe das ja vor einer Woche oder so, stand das auch bei uns in der Zeitung, ich habe das so gelesen, oh, ernsthaft, ist das euer Ernst? Es ist ein Gag. Es ist ein Scheiß-Gag. Und irgendeine Politikerin hat dieses genommen und hat das dann hier, wir machen das mal ernst. Vor allem das Ansinnen dahinter ist so schwachsinnig.
Naja, also es ist irgendwie alles wieder so, nicht mal, also auch da können wir jetzt von rechts wieder argumentieren, nicht mal das Essen können sie uns aussuchen lassen, obwohl also sozusagen diese Bevormundung, dass man nicht mal in diesem kleinen Bereich, will ich mir jetzt einen Döner leisten oder nicht, es gibt ja auch, klar, jeder weiß, sich Essen zu kaufen ist immer teurer, als es sich selber zuzubereiten.
Aber weißt du, was mich daran am meisten nervt? Dass es Journalisten gibt und offensichtlich ja in jeder Zeitung, die darüber schreiben.
Und Podcaster, die es am Schluss einer Folge zitieren. Und
Ja, du hast völlig recht. Damit schöne Woche, wir hören uns nächste Woche.
Schreibt uns endlich mal wieder, bitte. Achso, Entschuldigung.
Ja, das wäre schön an luke@hengstmanns.de oder jede unter der Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich habe jetzt Probe, ansonsten wünsche ich dir auch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann, tschüss.